Dobre Slušajac. Herzlich willkommen zur ersten deutschen SOT-Radio-Show. Und ich darf vorstellen Norman.
Hallo.
Die Jessie.
Hallo.
Den Phil.
Hallo zusammen.
Den Michi.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Ja, unser erstes Thema heute ist die Russen kommen. Ja. Wo haben wir das schon mal gehört? Ich glaube, im Zweiten Weltkrieg war dieses Thema sehr aktuell. Die große Gefahr, der böse Russe kommt mit seinem riesigen Heer. Aber gibt es noch andere Momente, wo wir das eventuell gehört haben? Weiß da jemand was?
Also ich weiß nur, dass wir es ganze Zeit in den Medien hören.
Mhm. Aktuell wieder, ja, vollkommen richtig.
Also ich habe vorhin erst Radio gehört und da kam irgendwas über Putin, ne? Dass er böse sein soll.
Nein, man spricht ja eigentlich davon, wir haben jetzt den neuen Kalten Krieg, aber zutreffender ist es natürlich zu sagen, dass dieser Krieg gegen die in Anführungsstrichen bösen Russen schon seit 120 Jahren vor sich geht. Das fing also schon zum Anfang des 20. Jahrhunderts an. 1904 zum Beispiel, da war der Sir Halford Mackinder. Und der hat eine Theorie begründet, der kam von der Oxford-Universität und war auch Mitbegründer der London School of Economics und einer der Gründungsväter von der Exopolitik.
Exopolitik.
Der Geopolitik, Entschuldigung, und der Geostrategie. Und der hat damals schon... ja, das war ein Sprachfehler. Jedenfalls...
Okay, ich glaube, damals, so wie ich das verstanden habe, war das Problem gewesen, Russland wurde als Gefahr angesehen, einfach weil die ein riesiges Gebiet haben mit Ressourcen. Und viele Westmächte haben halt erkannt, okay, wenn Russland zu viel Macht bekommt oder zu viel Einfluss, könnten die halt wirklich auch die Welt regieren, einfach weil sie so viele Ressourcen haben. Und deswegen waren damals auch andere Mächte schon daran interessiert, Russland einfach einzudämmen. Und durch verschiedene Aktionen zum Beispiel. Aber auch, waren da damals schon Geheimdienste aktiv? Anfang des 20. Jahrhunderts? Weiß das jemand?
Nein.
Okay.
Also nicht? Es war auf jeden Fall ein sehr glücklicher Zufall, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner die Westbesatzungszonen gegründet haben und sich halb Deutschland gekrallt haben. Das sahen sie als hervorragende Möglichkeit, jetzt direkt vor der Tür Russlands mal richtig Stimmung gegen Russland zu machen. Und haben ihre Chance gesehen, vielleicht damals die UdSSR in die Knie zu zwingen, was sie auch geschafft haben damals.
Okay, ja. Gut, das war dann natürlich ein Sprung nach dem Zweiten Weltkrieg, oder? Besatzungszonen und Deutschland aufzuteilen?
Ja, okay. Das haben sie als große Chance gesehen, weil Amerika ist ja recht weit weg. Ja, und da waren sie richtig glücklich, dass sie jetzt direkt in Deutschland an der russischen Grenze mal ihre CIA aufmarschieren lassen können. Und die Leute da mal ein bisschen bearbeiten und die böse Russengefahr da an die Wand malen. Und das hat ja wirklich gut funktioniert, ne?
Ja, ich glaube, das Ganze hat so richtig nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeblüht. Weil durch die Zerstörung in Europa hat Amerika mehr und mehr Einfluss bekommen in Europa durch diese Partitionierung. Und ich glaube, das ist ihnen ein bisschen zu Kopf gestiegen. Und damals, glaube ich, kamen sie auf die Idee, dass sie ja noch weiter expandieren sollten. Und das lautet ja bei uns, das wird bezeichnet als die Osterweiterung. Die gibt es ja auch in der Wirtschaft, in der Politik und so weiter, aber man hört dieses Wort Osterweiterung immer wieder. Und ich glaube, das ist so richtig nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen und dann speziell der Kalte Krieg danach.
Genau, da hat alles, was links gerichtet war oder ein Kommunist war oder in einer kommunistischen Partei, wurde halt das Feind angesehen und das wurde natürlich dann aufgebläht, dass halt Russland der Feind ist letzten Endes, aufgrund ihrer eigenen staatlichen Ausrichtung.
Ja, aber es ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass es nicht so sehr um die Politik geht, nicht so sehr um die Ideologie jetzt von Sozialismus oder alle diese Ismen, sondern es geht einfach nur darum, dass Russland ein sehr großes Land ist und sehr viele Ressourcen hat, Öl, Kohle, Naturressourcen. Und das steht, glaube ich, dahinter. Und nicht so sehr jetzt, ob man für oder gegen etwas ist.
Hm. Letzten Endes war halt die Ideologie einfach nur der Aufhänger gewesen. Wir sind jetzt gegen und halt dann letzten Endes gegen Russland.
Man hat einen Feind gebraucht, sozusagen.
Hm. Ja. Und die Frage ist, warum... heute ist Putin böse, aber die Präsidenten vor Putin, waren die auch schon böse oder war da eher Stille um die?
Ich glaube gerade, also wenn ich jetzt einen Geschichtsunterricht zurückblicke, den ich hatte, damals hatte, war halt schon Stalin auch der große böse Mann. Es gibt zwar auch Quellen, die sagen, er war es nicht, keine Ahnung, muss ich jetzt leider neutral sein, aber er wurde halt auch gebrandmarkt auf jeden Fall.
Na, aber nicht so plötzlich wie Putin jetzt durch die Medien diese Tage, ne? Das ist wirklich eine ganz neue Dimension, die wir hier erleben.
Obwohl Putin ja gewählt ist und hier Russland sich bemüht, das heutige Russland eben auch modern zu werden, ein moderner Staat zu werden, während Stalin ja halt auch fragwürdige Methoden sich angewendet hat. Mhm. Ja. Also wenn man die beiden vergleicht, steht der Putin besser da. Aber warum bekommt er die größte Aufmerksamkeit im Moment in den Medien?
Ja, das sollte man halt auch immer unterscheiden, gerade was das angeht, weil es wird halt immer Russland gleichgesetzt mit dem, was Stalin damals gemacht hat.
Und ja, immer noch.
Immer noch. Heutzutage, das Russland ist natürlich ganz anders. Die Sowjetunion ist 1990, 91 zusammengebrochen und andere Leute kamen an die Macht, bis dann irgendwann Putin anfing, Sachen umzuändern und halt eigentlich zum Positiven zu ändern.
Als erster, der sich entgegengestellt hat, also gegen die sogenannte westliche Welt. Und somit ist ja diese ganze Hetze gegen Russland jetzt auch wieder aufgeflammt und wird richtig vorangetrieben, einfach weil ja jetzt die sogenannte Bedrohung für die angloamerikanische Welt ist. Weil es gibt ja dieses Zitat, was die Dunkelheit nicht besitzen kann, sucht es zu zerstören. Ja, das heißt, Russland ist ja schon damals durch diese Theorie von dem Mackinder gehörte Russland eigentlich zu dieser sogenannten Weltinsel. Und wer Russland beherrscht, kontrolliert eigentlich die ganze Welt, dieses riesige Land mit den vielen Ressourcen. Und das geht ja schon einfach eine ganze lange Weile lang so.
Ja. Die interessante Sache ist die, dass Putin ja vor 10, 20, 10, 15 Jahren auch schon in den USA war als Vertreter und dort willkommen geheißen wurde. Und es war eigentlich sehr ruhig um ihn, für Jahre lang. Und plötzlich haben wir diese Panikmache gegen Putin. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass Putin wirklich das moderne Russland sehr, sehr gut behandelt hat. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, in 15 Jahren Regentschaft von Putin, hat er das Bruttosozialprodukt, glaube ich, 70% gesteigert.
Richtig.
Die Einkommen sind höher. Es ist natürlich ein langsamer Prozess, weil das Land so groß ist, aber er hat auch, und das hat er in einem Interview gesagt, dass das Militär, also die militärischen Technologien auf ein neues Level gebracht. Und ich glaube, dass hier die Westmächte eher für eine lange Zeit darauf vergessen haben, dass das moderne Russland sich ja auch weiterentwickeln könnte. Man hat eigentlich gar nichts gehört. Und dann kam der Konflikt in der Ukraine und ja, und jetzt fangen die Streitereien an. Ukraine ist ja genau zwischen Westen und Osten und genauso wie es ist ein Reibungspunkt oder wie bei der Elektrizität Plus und Minus. Dort ist der Kontaktpunkt und dort schießen die Funken sozusagen.
Das stimmt, man hat auch lange Zeit hier in Deutschland von Russland, wenn man von Russland gehört hat, an verrostende Atom-U-Boote gedacht, ne? Und nicht an wirklich hochmoderne Kampfpanzer oder sowas.
Ja, also auch im Volksmund sagt man ja noch, dass alles, was russisch ist, ist irgendwie hinten geblieben oder rostig oder solche Sache. Und ich habe ein Interview gesehen von Putin, wo er genauso sagt, dass diese Zeiten vorbei sind. Und auch jetzt in Syrien, wann hat das begonnen? Vor einem Jahr oder ein bisschen mehr, hat man auch gesehen, wie effektiv das russische Militär sein kann und dass die Amerikaner nichts zusammengebracht haben, militärisch oder weniger oder viel weniger. Und ich glaube, dass sich das Bild Russlands noch auch in der Bevölkerung ändern muss. Aber leider spielen da unsere Massenmedien nicht mit.
Ja, zumindest gibt's da, glaube ich, einen ziemlich großen Unterschied noch. Also Deutschland war ja damals gespalten, einfach durch die Besatzungszone, einmal Westdeutschland und später dann Ostdeutschland. Und gerade Ostdeutschland wuchs halt vorrangig mit diesem sogenannten großen Bruder damals auf und da war die Bindung noch eine ganz andere gewesen. Also die Russen waren halt da gewesen, es war auch noch eine militärische Besatzung, aber man hat auch die Sprache gelernt und dadurch halt auch einfach war näher an der Kultur dran als jetzt zum Beispiel in Westdeutschland. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Unterschiede gibt oder ob da jemandem was einfällt.
Na, ich weiß noch, als ich zur Schule ging, habe ich noch gehört, dass bevor Englisch unterrichtet wurde, Russisch unterrichtet wurde statt Englisch.
Genau.
Und die Russischlehrerin hat einfach dann Englisch unterrichtet. Also ich bin dann schon mit Englisch unterrichtet worden. Aber man sieht schon, dass sich da viel geändert hat. Und woher kommt das denn? Das kommt ja von der Politik. Das kommt ja nicht, das wird ja nicht entschieden von Schulen. Das kommt ja alles von ganz oben.
Deswegen 1952 fing das schon an. Das hieß damals der psychologische Strategieplan Deutschland, oder wie die Amerikaner das nannten, Pocketbook.
Also Pocketbook.
Ja, ein typischer CIA-Name ist das. Mhm. Und die haben die Kulturszenen beeinflusst, die Medien, die haben über die Gewerkschaften, also die sind jetzt nicht zu den Politikern gegangen und haben gesagt, hier, mach mal dies, mach mal das, sondern die sind an die Gewerkschaften ran, haben die bezahlt und sind rausgegangen und haben die wollten ganz Deutschland umgestalten. Die haben wirklich klar gesagt, das offizielle Ziel ist die Demokratisierung, aber das Hauptziel, was wir uns alles unterordnen, das ist erstmal der Kalte Krieg. Wir wollen jetzt Deutschland demokratisieren und ein Abbild Amerika draus machen, damit wir es unter Kontrolle haben.
Hat man das damals zum damaligen Zeitpunkt gewusst oder ist das später rausgekommen durch Leaks?
Nein, das ist erst 1997 sind die Akten erst freigegeben worden. Das waren ja alles geheime Operationen damals.
Also die Bevölkerung hat absolut nichts davon mitbekommen, was hinter der Bühne sozusagen geschehen ist, dass die Ansichten sich geändert haben.
Nee, überhaupt nicht. Es gab damals ein Office, wie hieß das? Office of Policy haben die hier gegründet und da haben die einfach mal 100 Millionen reingeschüttet und haben gesagt, jetzt geht mal gegen die Russen vor, ihr habt hier total freie Hand. Ihr könnt da machen, was ihr wollt. Und ihr kriegt Psychologen, ihr kriegt Medienleute, wir setzen Printmedien auf, wir wollen die linke Szene fördern und wir schleusen sogar Untergrundorganisationen in die Politik ein. Da gab es sogar Todeslisten. Die hat die CIA rausgegeben und sagt, hier, wenn die Russen kommen, dann geht bitte schön in die SPD und eliminiert diesen. Weil wir haben Angst, dass jetzt den Russen überläuft.
Ja, aber gut, die Russen sind ja nie wirklich gekommen, ne?
Schon irgendwie komisch. Nee, deswegen ist es so
abgeknipst worden. Jetzt rein statistisch gesehen, natürlich hat Russland auch irgendwann Länder angegriffen oder verteidigt, aber wenn man es jetzt mit den USA vergleicht, führt USA vorrangig eigentlich einen Aggressionskrieg und Russland hält sich zurück und agiert sehr human.
Gerade in Bezug auf NATO.
Genau, die NATO erweitert immer mehr Stellung. Deutschland hat immer noch US-amerikanische Basen. Und ja.
Ja, und gerade jetzt in Lettland ist eine NATO-Übung, findet gerade statt. Und Deutschland beteiligt sich da genauso wie die Letten und die ganzen osteuropäischen Staaten.
Ja, müssen sie doch, die sind doch NATO. Mhm. Das ist Teil der NATO, die sind verpflichtet, das zu machen.
Ja, es ist einfach nur lustig, wie viele Sanktionen es gibt und wie verteufelt Putin wird. Also er wird ja als hemdenloser Cowboy dargestellt, also ein richtiger Teufel. Und ja, also es ist lächerlich, weil zum Beispiel die Sanktionen, die ja angeblich so effektiv sein sollen, die wirken eigentlich gar nicht. Ich habe einen Artikel gelesen, der war auch auf SOT gepostet. Da hat der russische Wirtschaftsminister gesagt, dass sich die russische Wirtschaft schon komplett an die von Westen verhängten Sanktionen voll und ganz angepasst hat. Und können wir sagen, dass das auch umgekehrt der Fall ist?
Nein. Besonders Deutschland, die Schwerindustrie, ne? Die leidet darunter, die Großmaschinenexporte. Wenn du mal in die großen Behälterbaufirmen, da komme ich hin und wieder mal vorbei. Und wenn du da mal sprichst, also es war noch vor 2 Jahren der Fall, die haben sich böse drüber beschwert, dass die ganzen Aufträge aus Russland wegbrechen. Und wenn das so weitergeht, dass sie die Firmen, also das sagen wir mal, 10-15% der Firmen werden dann pleite gegangen oder sind pleite gegangen. Ich habe jetzt keinen Überblick darüber. Das ist sehr schade. Leidet Deutschland wirklich drunter.
Ja. In den Medien hört man ja immer nur von Milchpreisen und den Bauern und so weiter, also alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Aber wie du sagst, im Maschinenbau, Großindustrie, Russland ist ein sehr wichtiger Partner. Und auch was in Richtung Osten geht, und das ist alles weg. Und ich glaube, die Industrien haben bis zu 50% Einbruch an Umsätzen. Also es ist sehr tragisch.
Ja, gerade auch große Firmen, ich glaube wie VW oder Siemens, leiden halt auch darunter. Die lehnen sich halt auch bewusst auf und sagen halt auch in Richtung Politik, nee, hört auf damit, es schadet uns.
Ja, ich erinnere mich noch, da war ein Interview mit dem Siemens-Chef und der hat auf dem Höhepunkt der Russland-Panik hat er sich mit Putin getroffen, um Wirtschaft zu diskutieren, und er ist total lächerlich gemacht worden in den Medien, wie man mit so jemandem zusammenarbeiten kann. Und er hat aber nur gelächelt und hat gesagt, warum nicht? Wirtschaft, also Geschäft ist Geschäft und Politik ist Politik. Und klar gibt es schon ein Mittelding, aber trotzdem, er hat, glaube ich, recht. Man sollte nicht Geschäftsbeziehungen wegen anderen lächerlichen Dingen einbüßen und da eher auf dem Boden bleiben.
Ja, gerade das Wirtschaftsland oder Exportland Deutschland schießt sich da halt dort wirklich ins eigene Knie oder in einen Fuß.
Richtig.
Es gab ja auch eine Meldung, die habe ich auch auf SOT gelesen vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, ob das vom Stratfor kam, dass die ganzen, einmal, dass diese Russland-Sanktionen Deutschland aufgezwungen wurden von den USA, und dann, dass sie dazu dienen, eine freundschaftliche Beziehung zwischen Russland und Deutschland zu verhindern.
Ja, also das heißt, und ganz klar, das kommt von der NATO. Mhm. Ja, also die NATO wurde ja so gegründet, wegen der militärischen Bedrohung von der Sowjetunion, von dem ganzen Ostblock. Und diese Bedrohung wurde die NATO gegründet und die dehnt sich seit, glaube ich, 1949, seitdem sie gegründet wurde, aus. Genau. Und auch in den letzten Jahren immer weiter nach Osten, ist auch die Türkei ist dabei. Und wenn man sich das wirklich mal auf einer Landkarte anschaut, ist Russland komplett umzingelt.
Ja. Ja. Und trotzdem wird in den Medien halt wirklich, und das ist so lächerlich, dass Leute es dann auch noch glauben, wo dann gesagt wird, Russland ist die Bedrohung, und man muss es sich wirklich nur auf diese Landkarte anschauen, wie du schon richtig gesagt hast, Michi, ne? Ja. Also die sind eingekreist. Mhm. Und dann ist jede Bewegung, sich davor zu schützen, wird wieder als Bedrohung betitelt.
Mhm. Vor allem sind es ja Bewegungen von Russland innerhalb von Russland, die dann bei uns so verkauft werden, als würde sich Russland Richtung NATO bewegen. Obwohl das genaue Gegenteil der Fall ist.
So wird die Wahrheit dann verdreht. Aber wir sehen, dass sich Russland extrem zurückgehalten hat bei allen Anschuldigungen, Konflikten. Also ich denke, das ist jetzt die Ukraine, wo immer gesagt wurde, Russland greift an und sie marschiert in die Ukraine ein. Und dann gab es noch den MH17, den Flug, der auch auf Putin und Russland geschoben wurde, wo sich dann auch was anderes herausgestellt hat. Und ja, ich glaube, Leute, die sich für die internationale Politik interessieren, sollten sich wirklich mal mit einer Landkarte hinsetzen, und die erklärt ganz viel. Die erklärt ganz viel, auch mit der Krim und so weiter. Das ist alles strategische Positionen. Und leider sieht man das auch bei unseren Massenmedien nicht. Dort werden immer nur Fragmente von Karten gezeigt oder Diagramme und so weiter. Die großen Planer, die planen mit einer Landkarte.
Da war jetzt auch, glaube ich, vor kurzem irgendwas mit einem Kriegsschiff gewesen. Und wir waren hier im Baltischen Meer, ich glaube im Baltischen Meer, und Amerika hat sich beschwert, okay,
ich glaube Ostsee.
Und Amerika, wenn man sich die Weltkarte mal nimmt, wo ist Amerika, wie viele tausende Kilometer weit von Russland entfernt, und wo war das Kriegsschiff gewesen? Und diese Verhältnisse sind einfach total verdreht heutzutage.
Ja.
Die beschweren sich.
Aber trotzdem wird das so als ein Faktum hingeschmissen in den 8 Uhr Nachrichten. Und ja, man braucht, wenn man nicht viel drüber nachdenkt, dann klingt's logisch und ja, die russische Aggression und so weiter. Aber das ist dann ein Problem mit der Berichterstattung.
Das könnte man meinen, die Presse wird bewusst gelenkt, um halt Putin schlecht zu machen unter Russland. Oh. Man könnte nicht meinen, es ist sogar so.
Aber es ist nicht nur Russland, es ist ja auch, wir haben das wiederholt, speziell seit dem 11. September auch immer wieder gesehen, es ist nicht nur Russland, es ist Iran, Syrien, Venezuela, andere Länder, andere Bewegungen. Es ist ein allgemeines Phänomen in den Medien.
Also jeder, der sich ansatzweise dazu berufen fühlt, gegen das Empire vorzugehen oder sich zu schützen, wird dann automatisch als Feind dargestellt in unseren Medien.
Ja. Wie seit George Bush damals gesagt hat, entweder ihr seid für uns oder ihr seid gegen uns.
Also eine ganz einfache Logik.
Schwarz und Weiß. Schwarz und Weiß.
Ja, das ist diese einfache Schwarz- und Weiß-Logik. Und die braucht am wenigsten Energie zum Nachdenken. Aber keine Situation ist wirklich nur Schwarz und Weiß. Es gibt zumindest eine weitere Farbe, Grau, die dazwischen liegt und normalerweise noch viel mehr Schattierungen. Aber das braucht dann mehr Energie und mehr Zeit zum Nachdenken und mehr Zeit, das zu erörtern. Und das ist aber heute nicht mehr so, weil heute gibt es die 8 Uhr Nachrichten, die früher noch eine halbe Stunde gedauert haben. Mhm. Ich rede jetzt nur von den österreichischen Nachrichten, weil ich ja ein Österreicher bin. Die sind geschrumpft von, glaube ich, einer halben Stunde zu nur so Newsbits. 15 Minuten, 20 Minuten und dann noch drei kleinere Sendungen, die nur 2 Minuten dauern. Und das ist leider in unserer Gesellschaft so drinnen, dass Nachrichten auf Schwarz-Weiß-Bilder reduziert worden sind. Weil es einfach ist.
Meistens
aber da kann schon Schaden angerichtet werden.
Meistens werden dann Lügen oder Verdrehungen als Wahrheit verkauft. Also berichten dann darüber, als wäre es die Wahrheit, und dann haken sie es ab und dann kommt die nächste Newszeile. Dann ist es natürlich einfach für die Leute zu denken, ah ja, wenn die es sagen, dann glauben wir es halt.
Ja. Und früher war das noch unprofessionell in den Medien. Früher hat man halt gelehrt, man sollte objektiv bleiben. Wenn man Fakten hat, dann sollte man die so präsentieren, dass man keiner Seite auch einen Schaden zufügt. Man sollte seine eigene Meinung oder auch seine eigene Emotionalität auslassen bei einer Berichterstattung und darüber hinwegsehen und so weiter, ist aber nicht mehr der Fall.
Ja, und der heißt doch heute noch der Pressekodex, den gibt es doch noch, oder?
Ja, den gibt es auf Papier.
Ja, aber auf Papier.
Wenn wir uns anschauen, die Presse, die großen Anstalten, die es gibt in Deutschland und Österreich, die haben alle die komplett gleichen Nachrichten und manchmal sogar die gleiche Formulierungen und auch Reihenfolge, wie sie Sachen präsentieren. Und da frage ich mich schon, die Nachrichten, die werden nicht dann im Haus dort gemacht, die müssen ja von irgendwo, also von zentralen News-Outlets herkommen. Und ja, also im Prinzip stimmt schon, dass man sich an Prinzipien in der halten sollte, aber naja, die Praxis schaut immer anders aus.
Die meisten Nachrichten, die man heute jetzt auf zum Beispiel auf seinem Handy, Google Newsfeed oder was das ist, was man abrufen kann, und da unten ganz unten guckt, wo die herkommen, da würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ich habe das mal angeguckt. Da steht zu 99% Quelle DPA, also die Deutsche Presseagentur.
Ja, sind die Presse. Ja, DPA und APA und wie sie alle heißen, diese drei Buchstaben.
Da kommen die her. Also die hauen die raus und dann übernehmen die einfach. Und dann so, ja, meine Nachrichten.
Das ist die Quelle des Bösen.
Ja.
Vielleicht. Keine Ahnung, zumindest beziehen sich halt sämtliche Zeitungen, sei es halt Printmedien oder halt Online-Medien, beziehen sich halt auf diese Presseagenturen. Und die geben halt letztendlich die Strömung vor. Und natürlich werden die dann noch weiter verdreht von anderen Medien.
Was man auch immer ganz gut daran sieht, wenn man sich die verschiedensten Zeitungen anschaut, ist der Mainstream-Presse, die berichten alle das Gleiche.
Ja.
Das ist völlig gleichgeschaltet.
Könnte man so sagen, ja.
Und zum Teil ist das ja auch ein offizielles Geheimnis, dass viele der Redakteure in, sagen wir jetzt mal, in der ARD
zum transatlantischen Bündnis gehören.
Ja, die Atlantikbrücke?
Die Atlantikbrücke, ja.
Ja, also es ist schon so, dass, dass man schon seine Karriere verbessern kann, wenn man, ja, wenn man aufstrebend ist und zu solchen Institutionen geht und jetzt ein TV-Reporter wird oder auch ein Akademiker, der jetzt mithilft bei einem sogenannten Think Tank und die Politik macht und so weiter. Früher war das noch eher unprofessionell, wie gesagt, wie ich das gesagt habe, aber heute ist immer mehr dieses Gruppendenken. Also es gibt eine Meinung, die hergestellt wird und alles, was entgegengeht, wird komplett lächerlich gemacht und auch eher ignoriert. Und man könnte das schon Gruppendenken nennen, ja. Mhm. Also diese Ausgewogenheit, die fehlt eher.
Ja, die haben wir auch sehr, sehr viel Übung drin, diese Ausgewogenheit platt zu machen, weil es geht schon. Wir haben ja vorhin kurz gesagt, die Atlantikbrücke. Ne? Das, ja. Da gibt es noch eine ein bisschen weniger bekannte Organisation, die Young Leaders nennt sich das. Also da werden junge deutsche Politiker, wenn die richtigen Ansichten und die richtigen Meinungen vertreten oder auch Medien, die werden da aufgenommen und werden gefördert. Das ist ein richtiges Förderungsprogramm. Mhm. Du hast die richtigen Ansichten, oh, komm her, wir fördern dich. Und das gibt es schon seit 1953, haben die. Das hieß damals die League of Young Germans. Und da wurden wirklich Leute, deren Ideologie den Amerikanern dienlich ist, die wurden gefördert. Die wurden in die Spitzen der Politik gesetzt, die wurden vor allem die Springer, also die
Springer Verlag,
der wurde damit gefüttert, die ganzen Leute, die sind da reingeströmt. Und also die machen das schon ewig lange. Das ist also kein Wunder, dass das Auswirkungen hat, die man eigentlich nur sehen kann, wenn man wirklich weit in die Vergangenheit guckt, wo das angefangen hat. Und dann macht das natürlich Sinn, dass man sieht, Mann, die machen das schon 40 Jahre lang. Kein Wunder, dass sie das als normal empfinden, die Menschen heutzutage.
Es ist so wie eine Windrichtung. Also der Wind weht in eine Richtung und die geht gegen Russland. Und wer mit dem Wind geht, hat es leicht. Ja. Also da in der Wirtschaft, diese Osterweiterung, plötzlich hat man die Millionen an Förderungen, wo man sein eigenes Business, sein eigenes Geschäft in den Osten verlagern kann, weil dort noch alles günstiger ist und so weiter. Und wenn man gegen den Wind geht, hat man es plötzlich schwer. Und ja, so ist das halt mal.
Es hat auch damals, wo wir ja vorhin damals über die Vergangenheit gesprochen haben, bringt es halt auch die Gladio-Armee auf, oder von den Jele Ganze das Buch NATO-Geheimarmeen Europas. Und da ging es halt darum, dass Armeen gegründet wurden im Hintergrund, ohne offizielles Wissen von anderen Gremien und Behörden, die halt bewusst gegen Linke gerichtet wurden und gegen Kommunisten. Das heißt, es wurden halt Armeen aufgebaut, im Falle, dass Russland kommt, oder die Russen wirklich kommen, dass die gegen die kämpfen können. Aber natürlich wurden mit diesen Armeen, die damals gegründet wurden, die vorrangig auch rechts waren, rechtsradikal. Ich weiß nicht, ob Norman Franz meinte diese Young, wie hast du das genannt?
Die League of Young Germans. Das war auch eine Untergrundorganisation, die damals in die SPD eingeschmuggelt wurde, die die Todeslisten für die SPD-Politiker hatten.
Vielleicht ist es einfach die englische Übersetzung. Daniele Ganze meinte, es gab halt Bund Deutscher Jugend, die es damals gab, und dann noch einen technischen Dienst. Das war dann die eigentliche Abteilung für die ganzen Agenten. Und ja, Bund Deutscher Jugend war es natürlich nicht, sondern die waren ein Durchschnittsalter von 40 Jahren, glaube ich.
Sehr jugendlich
ausgerichtet. Und die haben natürlich auch viele Anschläge verübt. Sei es auch, oder es wird zumindest vermutet, damals in München, am Oktoberfest, in Belgien. In der Türkei haben sie sehr viel Schaden angerichtet, auch vor allen Dingen dann gegen die Kurden. Ja, und ja, als die Sowjetunion zusammenbrach und als dieses ganze bisschen rauskam, 1990 war das, glaube ich, hat sich natürlich die Richtung auch geändert. Bis dann 2001, 11. September, es dann gegen die Muslime ging. Ja. Die Strömung hat sich geändert. Und ich denke mal, heutzutage gibt es diese Geheimarmeen immer noch. Die werden gut bezahlt, und Radikale, ja, findet man heutzutage auch noch, die halt immer noch heute agieren werden und halt auch Anschläge ausüben werden, um halt die Bevölkerung in eine gewisse Richtung zu lenken. Weil Angst, so war es damals schon und ist genauso noch heute, kann Menschen lenken. Und ja, wird heutzutage auch erreicht. Sei es halt mit den Muslimen, ganzen Bösen, oder halt hat auch wieder gegen Putin gerichtet.
Ja, also diesen Wind zu generieren, der, sagen wir mal, die ganze Bevölkerung eines Landes in eine gewisse Richtung zeigen lässt, ist ja viel einfacher, als einen Krieg auf dem Schlachtfeld zu veranstalten. Also ein Krieg, so physikalisch mit Panzern, Gewehren und so weiter, ist ja immer nur der letzte Ausweg, wenn alles andere gescheitert hat. Und zuerst versucht man natürlich über die Wirtschaft und über die Nachrichten und andere Stimmungsmache zu betreiben, und falls das Ganze scheitert, ja, dann kann man einen echten Krieg erwägen. Mhm. Aber so ist ja.
Es ist vor allem wesentlich
der einfache Weg zuerst.
Ja, das ist sehr viel billiger.
Mhm. Und es geht ja auch immer darum, einfach die Bevölkerung immer noch ruhig zu halten, halt Krieg und Spiele, und halt denen so viel immer zu geben, wie sie halt brauchen, aber trotzdem, dass sie halt leiden, aber nicht so schlecht ergehen lassen, dass die wirklich aufstehen und sagen, wir haben jetzt die Nase voll und es reicht uns. Bis halt dann wirklich irgendwann ein Krieg zustande kommt, und dann ist es halt zu spät.
Ja, und hier muss man wieder wirklich Russland und hier speziell auch Putin gratulieren, weil er die höchste Zurückhaltung eben an den Tag gelegt hat. Also die, wie ich schon gesagt habe, die Provokationen waren ein Wahnsinn. Ja? Also Putin war für alles verantwortlich. Mhm. Also wenn jemand vom Rad gefallen ist, bei einem Radausflug war es Putin. Ja? Ja.
So Not war es Putin.
Ja, Putin ist alles, ja, und er hat sich wirklich, also total diplomatisch, staatsmännisch verhalten, und es kommen auch immer wieder leise Hinweise aus Russland, also was die Minister sagen und so weiter, über, also Kommentare über das Weltgeschehen, die man schon wahrnehmen sollte auch, aber natürlich findet sich das nicht in unseren 8 Uhr Nachrichten. Mhm. Also alles, was irgendwelche russische Offizielle sagen, ist wieder komplett ignoriert. Aber dennoch gibt es die Möglichkeit, zumindest für diejenigen Leute, die auch mit dem Internet umgehen können, dass man das herausfindet. Und das wäre, glaube ich, schon wichtig, auch für jeden, sich selbst zu informieren und jetzt nicht nur zu vertrauen, dass die ganzen Informationen auch über die Zeitung, die am Morgen hereinkommt, und die 8 Uhr Nachrichten, dass man die richtigen Informationen erhält. Weil es hat ja früher schon mal vor dem Zweiten Weltkrieg das Problem gegeben, dass man falsch informiert worden ist und dadurch ein Weltkrieg ausbrechen kann. Mhm. Es gab das Internet damals nicht. Deswegen kann man auch die Leute jetzt nicht wirklich beschuldigen, da mitgeholfen zu haben. Sie sind einfach so informiert worden und sie haben es einfach nicht gewusst, ja, welche Richtung das Ganze nimmt. Mhm. Heute ist das Spiel anders. Heute kann sich jeder auch objektive Informationen im Internet holen. Das heißt, jeder Mensch hat heute eine gewisse Verantwortung auch, sich richtig zu informieren und auch richtige Entscheidungen zu treffen, basierend auf dem, was tatsächlich passiert und nicht das, was gesagt wird. Was passiert?
Die Schwierigkeit ist halt dabei, dieser Informationsüberfluss, der heutzutage stattfindet, weil man hat teilweise halt auch total verschiedene Meinungen. Also wir sagen jetzt vorrangig, okay, Putin ist ein guter Mann, er macht auch wirklich gute Sachen, aber die andere Seite sagt halt immer genau das Gegenteil. Und ich denke mal, das ist schon schwierig, für viele Leute da überhaupt noch
durchzublicken
zum einen, und einfach zu wissen, was ist denn jetzt wahr? Und das erfordert natürlich Arbeit, halt weiter zu suchen und ja, zu lesen letztendlich, oder sich Informationen zu besorgen, sei es über Videos oder sonst irgendwas. Und vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis, falls uns jemand anrufen möchte, der kann das unten machen, er leuchtet so einen Button auf, rufen Sie an. Also falls jemand seine Meinung mal teilen möchte oder seine Erfahrungen über Russland, der kann auch gerne bei uns anrufen. Es wird nur ein Mikrofon benötigt.
Ja, ja, es ist unsere erste Radioshow, also ruft's an.
Ja. Sei der erste Anrufer überhaupt.
Ja.
Was ich besonders interessant finde mit der Sache, mit der Informationsüberflut oder dieser Übermacht an Informationen, die wir heute haben, die zu Zeiten vor dem Internet, da hatten die Regierungen einen riesen Vorteil gegenüber der Normalbevölkerung, dass die meisten gar nicht wissen, oder sie wissen es, aber sie stellen es nicht in Bezug. Und zwar, wer kennt nicht diese großen Umfrageorganisationen, Emnit oder Allensbach, oder Divo, wo immer mal das Telefon klingelt daheim und dann wird man befragt, Was halten Sie davon? Was halten Sie hiervon? Das war das erste Instrument damals nach dem Zweiten Weltkrieg von der CIA, um festzustellen, ob die die Aktionen, die sie in Deutschland starten, so die
wirksam sind.
Und das haben die all die Jahre durchgemacht. Und aufgrund diesen Ergebnissen, diesen Umfrageergebnissen, haben die ihre Politik gestaltet. Genau. Die hatten dann einen riesen Vorteil gegenüber den normalen Menschen, weil die wussten ja nicht das Gesamtbild von der Bevölkerung und der Meinung, das wussten ja alles nicht. Aber die großen, die Organisation, die CIA, die wusste das. Und daraus haben die riesen Vorteile gezogen. Ne? Jetzt geht es nicht mehr so einfach, weil jetzt haben wir das Internet. Und mal schauen, wie sich das entwickelt.
Ja, man sagt ja auch, das Problem früher war, dass die Mehrheit der Leute nicht lesen konnte. Das war ja auch sehr real. Heute ist es so, dass alle lesen können. Oder jetzt auch nicht, schon ein bisschen weniger, aber trotzdem kann man sagen, dass alle lesen können. Aber das Problem ist jetzt, dass man nicht weiß, was man lesen soll. Das Problem hat sich einfach nur verlagert. Und es ist schon wichtig, dass man da auch was dagegen tut. Und das ist auch eines unserer Ziele bei SOTNET, dass wir jetzt nicht unbedingt einer gewissen Linie folgen, sondern von allen Richtungen Informationen hereinholen und versuchen, ein Gesamtbild zu zeichnen. So ähnlich wie dieses Bild, wo man Punkte hat, also diese Malbücher, wo man Punkte hat und dann die Punkte verbindet, wobei jeder Punkt ein gewisser Datenpunkt ist, ein Faktum sozusagen. Und indem man die Punkte verbindet, zu sehen, ob sich da ein Bild abzeichnet. Natürlich kann es sein, dass man Punkte auch falsch verbindet, manchmal, ja, das kann schon sein. Aber darum braucht man auch so eine gewisse Einstellung, dass man sagt, okay, ich werde sicher nicht die Wahrheit komplett herausfinden können, aber zumindest kann ich mir die Punkte herholen und dann vielleicht, ja, ergibt sich ein Bild oder vielleicht auch nicht.
Ich kann mich daran erinnern, also gerade das in Syrien losging, 2011, hatte ich halt sehr emotional reagiert, als angeblich hieß, dass Assad Scharfschützen gegen seine eigene Bevölkerung einsetzt. Da habe ich halt wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, wie kann er es wagen? Und das ist halt genau der Punkt, der heutzutage immer wieder geschieht. Es werden die Emotionen von uns benutzt, um dann jemanden richtig schlecht zu machen. Und ja, das ist eine ganz einfache Methode und ist halt immer wichtig, dann nochmal zu hinterfragen.
Ja, aber es ist auch so, dass diese emotionalen Bilder, die gezeichnet werden, manche Menschen dann auch gar nicht wollen mehr, weil sich ja jeder nach Sicherheit sehnt, nach seinem normalen Umfeld, und dann kommen die Medien daher und präsentieren plötzlich ein Bild, das überhaupt nicht angenehm ist, und auch zu Recht würde ich sagen, dass sich die Leute da auch zurückziehen und sagen, na, ich kann sowieso nichts machen und lasst mich damit alleine und so weiter. Ich weiß nicht, ob man da was dagegen machen kann, oder was sagt ihr dazu?
Tja, das ist gut. Es gab doch damals dieses, wie die Flüchtlingskrise angefangen hat, dieses Bild von dem ertrunkenen Kind am Strand. Und da hat sich ja in 0,nix Meinungen drum gebildet, ach, das ist nur gestellt gewesen, das kann ich nicht glauben, sowas, oder da kamen Reporter, die haben das Kind genommen und haben es da hingelegt. Und so, ich finde, diese Reaktionen, die zeigen mir ein bisschen, dass die Leute diese Grausamkeit nicht ertragen können und sich dann eigene Narratives, eigene Geschichten dazu erfinden, dass das alles gar nicht passiert ist. Das ist so grausam, das passiert einfach nicht. Das haben sie gestellt, die Nachrichten haben das gestellt.
Es wird halt jetzt gerade bei diesem Beispiel mit den Scharfschützen, was angeblich Assad gemacht hat, es hat wieder ein ganz einfaches Bild gezeichnet, schwarz und weiß. Scharfschützen von Assad ist böse. Zack, und dazwischen gibt es da nichts mehr. Also, so wird halt ein Bild geprägt von den Medien und man übernimmt es halt oder man hinterfragt es halt weiter.
Oder man blendet es eben aus. Ich habe so oft diese klassische Aussage gehört, ich kann das nicht ertragen, das interessiert mich gar nicht, ich möchte einfach nur mein Leben leben. Ja. Und ich höre mir die Nachrichten gar nicht mehr an und das ist mir wirklich egal, weil es ist mir zu viel und es ist mir zu schlimm. Das habe ich so oft gehört.
Und das ist genau das, was die westlichen Führer von uns wollen. Also sie wollen, dass wir von den Nachrichten overwhelmed werden, sozusagen überwältigt werden, und dass wir dann abschalten und den Nachrichten nicht mehr folgen.
Und so können dann die Machthaber einfach weiter das tun, was sie sowieso tun, und ja, und somit haben sie das, was sie
schon von Anfang an wollten. Es ist auch verständlich. speziell, weil auch unsere Medien, also diese normalen Medien, auch keine Hoffnung irgendwie geben. Also es ist alles negativ, aber wird auch nichts Positives zurückgegeben. Mhm. Wenn man sich selber auf der Suche macht nach Entwicklungen, zum Beispiel im Internet oder auch Bücher und so weiter, kann man schon für sich selber auch einen Hoffnungsschimmer herauslesen und den auch weiterverfolgen. Es gibt ja auch eine mögliche bessere Welt. Es ist ja nicht so, dass alles so sein muss, wie es ist. Es gibt ja auch immer eine Möglichkeit, dass sich was verbessert. Und wenn man nicht diese Wege nachschaut, wie es passieren kann, dann gibt es sowieso keine Hoffnung. Aber ja, das ist halt eine Wahl, die jeder treffen muss.
Ja. Aber man kann es ja noch niemandem verübeln, wenn er sich halt anders entscheidet. Es ist halt
sein
Leben, sein Weg. Und ja, man kann halt nur die Information oder das Signal aussenden, dieses mögliche Signal, diese mögliche Wahrheit. Und es ist halt immer freigestellt, nimmt man es an und nimmt man es nicht an. Das muss halt jeder für sich selber auch entscheiden und halt eigene Recherchen durchführen. Also wir präsentieren ja auch nicht die Wahrheit, das gibt's nicht. Oder vielleicht gibt's sie schon, aber wir können uns halt nur eher annähern. In eine Richtung. Würde ich sagen, oder?
Ja.
Also eine schöne Entwicklung. Was ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass sich Deutschland und Russland nicht nur politisch annähert, sondern auch in Wirtschaftsraum bildet. Ja. Man hört ja auf der Straße jetzt immer diese Demonstrationen gegen TTIP, gegen dieses Freihandelsabkommen der Amerikaner. Ja. Aber was man nicht hört, ist, was wollen wir stattdessen? Ja. Ja? Man könnte ja sagen, ey, wir wollen dieses TTIP, wir wollen nicht hier mit diesem ewig weit weg Kontinent zusammen Handel treiben, wir wollen.
Was ist die Alternative?
Ja, wir wollen mit Russland handeln. Ja. Die sind direkt vor unserer Haustür, mit denen machen wir schon seit hunderten von Jahren kulturelle Verbindungen, wirtschaftliche Verbindungen. Uns wäre viel lieber, wenn wir mit Russland zusammenarbeiten würden. Ja. Mir persönlich wäre das auch viel lieber.
Ja, aber das sieht man wieder die Planung. Zuerst nimmt man die Alternative weg, Russland, dass das komplett vom Plan ist, und dann braucht es plötzlich einen Wirtschaftsaufschwung, und wo kommt der her? Naja, plötzlich kommt TTIP daher. Ja. Also man sieht ja schon, wie koordiniert das ist. Nimm es weg auf der rechten Seite, bring es auf der linken Seite.
Hm. Könnt ihr euch noch erinnern, ich weiß nicht mehr genau das Datum, aber Putin hat mehrere Male zu Europa gesagt, also er hat praktisch die Hand ausgestreckt und mehrere Male gesagt, Mensch, wenn ihr euch von den USA abkommt, wir arbeiten zusammen.
Das macht er fast wöchentlich.
Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Ja, das hat er, glaube ich, damals das erste Mal gemacht im Deutschen Bundestag. Da hat er sogar auf Deutsch geredet und hat die Leute darauf aufmerksam gemacht, dass Russland doch ein Partner sein sollte, und bisher scheint die Politik sich diesem Ratschlag nicht wirklich.
Obwohl es ja so ein paar Bewegungen gab von der deutschen Regierung, wo man hätte meinen können, dass sie versucht haben, sich auf Russland zuzubewegen, und dann gab es gleich wieder.
Es gibt immer ein Hin und Her, war das. Also Anfang des Jahres
vor allem war das. Das ist immer noch so.
Ja? Da hat man immer gedacht, Moment, jetzt die Merkel, jetzt bewegt sie sich Richtung Russland, und dann eine Woche drauf ist sie wieder in Richtung Amerika gewandert. Das ging immer so ein Hin und Her, und das war sehr verwirrend.
Ja, das ist schon wahr. Also seit einem Jahr geht es hin und her, und es ist nichts klar. Und man hört den einen Bericht, den anderen Bericht. Aber eines ist klar, dass es kriselt überall. Es ist fast wie ein Pulverfass, also jedes Land. Oh, ja. Frankreich mit der Regierung, den Protesten, Syrien, die ganze Flüchtlingskrise, überall ist eine Krise. Aber ja, müssen wir schauen, wo das noch hinführt. Bezüglich TTIP möchte ich nur sagen, dass es wird immer als ein Handelsabkommen dargestellt. Hm. Aber eigentlich, und das sagt ein sogenannter Noah Chomsky, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Chomsky. Der ist ein amerikanischer Intellektueller. Und der sagt, es ist kein Handelsabkommen, das sind Investorenrechtsabkommen. Klar hat es schon ein paar Regulationen wegen dem Handel. Ja, also es werden sicher einige Dinge würden besser werden dadurch. Aber es kommen ja immer auch andere Dinge mit dazu. Und nach ihm sind das Investorenabkommen. Und dass der Grund ist, warum es geheim gehalten wurde. Geheim gehalten aber nur für die Bevölkerung und nicht wirklich für die Berater, die einen Zugriff darauf haben und eigentlich diese Seiten lesen können. Und wenn man sich die genauen Inhalte anschaut, also das, was von den Insidern durchkommt, also diese Leaks, dann weiß man auch, warum es geheim gehalten wird. Zum Beispiel wird es da möglich, dass Firmen Länder, Regierungen verklagen können wegen möglichen zukünftigen Umsatzeinbußen. Also hier kommt ganz stark dieses amerikanische Denken durch, jeden und allen verklagen und so fort. Ja? Und das würde möglich sein. Das heißt, es wird hier eine Machtumlagerung geben von gewählten Regierungen zu Firmen. Ja? Und wo ganz stark auch Patente durchkommen werden. Zum Beispiel Patente auf genetisch modifizierte Pflanzen oder auch Tiere. Und dieses Patentwesen würde dann ganz stark durchkommen. Und wenn man mal ein Patent auf sowas hat, was ja vor einigen Jahren noch komplett undenkbar war, aber mittlerweile ist es schon ganz normal, dann kann man plötzlich verklagen und auch seinen Markt besser beherrschen. Also, ja, das TTIP ist auch ein bisschen in Kritik gekommen vor letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, ja. Im Zusammenhang mit einem möglichen Brexit, also den Austritt von England, Vereinigten Königreich von der EU, wo TTIP plötzlich hergenommen wurde als ein Grund, warum England austreten sollte. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch eine absichtliche Sache ist.
Eine Taktik.
Eine Taktik wollen, dass England tatsächlich austreten soll, weil dann gibt es noch mehr Instabilitäten und Möglichkeiten, diese Instabilitäten auszunutzen. Also ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt denken soll über dieses TTIP. Ja. Es ist ein bisschen komisch.
Ja, die Firmen werden sich darüber freuen, auf jeden Fall.
Ja.
Wenn das durch
ja,
die amerikanischen Firmen.
Der Leidtragende ist wie immer der kleine Mann.
Hm. Es gab ja diese ganz vielen Proteste dagegen in Deutschland, aber auch europaweit, auch weltweit. Hm. Und was ich ja mal wieder bezeichnend fand, war, es gab auch eine Unterschriftensammlung, auch hier in Deutschland, und die hat Merkel auch vorgelegt bekommen, hat sich aber geweigert, die sich anzuschauen. Und ja. Es kam immer wieder Meldungen
so viel
darüber,
zur
egal,
Demokratie.
Genau, egal, wie die Bürger darüber denken, wir ziehen das Ganze durch.
Hm. Ja. Und was er auch noch sagt, ist ja Chomsky, dass der Begriff Klimawandel überhaupt nicht drinnen vorkommt. Hm. Was auch lustig ist, gell, weil das überall sonst auch das Thema ist. Also das erscheint mir sehr geplant und willkürlich und naja.
Was halt letztendlich wieder die Interessen bestärkt, um halt gewisse Richtungen durchzugehen.
Ja.
Ja, was ich auch noch interessant finde, wegen diesem Begriff Klimawandel, was du gerade gesagt hast, in der Wirtschaft an sich, wenn es Überlegungen gibt über Investitionen und sowas, dann also kommt der Begriff Klimawandel nirgends vor. Das ist jetzt nicht nur in dem Ticket oder sowas, sondern generell über wie investiere ich, wo investiere ich, warum investiere ich. Da hat der Begriff Klimawandel habe ich noch nie gehört. Der existiert nur nach außen hin auf den Werbeschildern. So, wir machen das, weil wir bitteschön grün sein wollen. Deshalb machen wir das. Aber hinten so mit den Zahlen, was gerechnet wird, rentiert sich das nicht. Da hat mit Klimawandel nichts zu tun. Habe ich noch nie gehört.
Deswegen gibt es ja auch seit Jahren keine Einigung auf den Kyoto-Protokoll.
Ja.
Die setzen sich jedes Jahr zusammen und
komisch.
Kommt wieder nichts raus. Ja. Und Deutschland bemüht sich ab, schaltet alle Kraftwerke ab und stellt Windräder auf.
Ja.
Da kommt für mich so eine gewisse Scheinheiligkeit durch. Gell?
Ja. Oh ja.
Jeder möchte heilig sein und so weiter, und dann kommen große Maßnahmen und dann ist es alles wieder vergessen. Also das ist sehr frustrierend, für mich persönlich zumindest.
Na, wenn es ums Geld geht, dann ist die Heiligkeit dahin.
Ja. Verständlich.
Ja, man muss ja auch was essen, ne?
Ja.
Wenn auch klar, wir 30 große Villen haben, 85 der teuersten Autos.
Also ich würde auch lieber Kaviar als Würstchen essen. So richtig teuren.
Okay.
Also ich nicht. Weil das ist Spaß.
Zum Thema, ja, lustiges Thema unter Anführungszeichen, war der Song Contest. Habt ihr den mitverfolgt?
Ja, ich habe
ja, am Rande.
Ja, so ein bisschen. Also nicht selbst.
Normalerweise sehen, normalerweise interessiert mich der ja gar nicht, aber
ich glaube, der kam letztes Jahr im Aufschwung mit wie hieß der? Conchita Wurst oder so?
Ach so, das ja, war letztes ja, Jahr Conchita Wurst.
Da wurde es ja zum ersten Mal richtig gehypt und jetzt dieses Jahr halt wieder in eine ganz andere Richtung. Aber erzähl erstmal, Michi.
Ja, naja, Song Contest heuer war was Neues, weil zum ersten Mal die USA live dabei war und auch Australien.
Die USA und war dabei, das heißt live. European Song Contest.
Ja. Nee, Eurovision, oder?
Eurovision. Also die kamen jetzt zu Europa, oder?
Ja. Naja, es ist halt ein schönes Spektakel, es gibt ja Musik und es ist ähnlich wie die Olympiade und die ganzen Sportveranstaltungen, nur halt in Richtung Musik. Es ist prinzipiell, würde ich sagen, eine gute Idee, obwohl mir persönlich die Lieder nicht zugefallen, aber gut, das ist persönliche Sache. Mhm. Nur, und sie haben auch Regeln, also diese Organisation, die den Song Contest veranstaltet, hat als Regeln, dass die Lieder, die Songs und so weiter keine politischen Inhalte haben sollten, keine Schimpfwörter und so weiter, und sollten auch keine Gruppen und so weiter bevorzugen.
So, das
und dennoch, ja? Also, naja, das ist einmal, es ist mal eine gute Regel, würde ich sagen.
Ja, also da gibt es wirklich eine Regel, die sagt, dass man keine politischen Inhalte in die Songs packen soll.
Richtig, ja.
Aha.
Das war doch,
ich habe mal das.
Ja, also da war doch irgendwas anderes. War da, Russland hatte auch mal ein Lied gehabt und die wurden nicht gewählt, ist das richtig oder erinnere ich mich da gerade falsch?
Nee, die Russen haben auch ein Lied gehabt, ja.
Die Russen haben auch ein Lied gehabt, also waren sogar ein Favorit. Mhm. Aber dennoch war ein Lied dabei heuer, das heißt 1944.
Und das ist überhaupt nicht politisch, wie der Name
naja, sagt. Alleine der Titel klingt schon mal politisch, ja. Yeah. Naja, auf alle Fälle kommt das von der Ukraine. Mhm. Und
wen wundert's?
Ja, wen wundert's? Auf alle Fälle hat die Sängerin selbst gesagt, dass es hier um russische Unterdrückung geht und hat mit ihrem Lied eben ein Kapitel der Geschichte der Krim aufgegriffen, wo 1944 die sogenannten Krim-Tataren, das ist ein Turk-Volk, deportiert wurde von Stalin, von der Sowjetunion. Und sie besingt eben diese tragische Geschichte und ja, aber sie hat auch ganz klar gesagt in einem Interview, dass es nicht nur um 1944 geht, sondern natürlich auch um 2014. Das ist eben der Konflikt in der Ukraine, wo ja angeblich die Russen so böse waren, aber in Wirklichkeit sich zurückgehalten haben. Ja, und dass sie eben, ja?
Ja, warum ist jetzt dieser politische Inhalt überhaupt zugelassen worden? Die gucken sich die Lieder doch bestimmt vorher an.
Das ist die große Frage, weil ich habe gelesen, es ist durchgerutscht. Oder so. Es
ist durchgerutscht. Alter, wie ist denn das passiert?
Das ist ein Zufall.
Ab und zu durchgerutscht.
Ja, es ist durchgerutscht. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil ich meine, das ist ja alles so bis aufs kleinste Detail geplant und 10.000 Generalproben. Dass das ja eigentlich gar nicht durchrutschen kann, aber na gut, das ist die offizielle Erklärung. Ja. Und aber die Sache spitzt sich noch zu, weil ein weiterer Artikel besagt, dass eine Informationsquelle von Eurovision, das ist glaube ich diese Organisation, die den Song Contest veranstaltet, hat gesagt, dass eben das Gefühl so ist in dieser Organisation, dass es sehr unpopulär wäre, wenn Russland gewinnen würde. Und dass sie alles Mögliche dazu tun werden, dass die anderen Favoriten gewinnen werden. Und das ist ein Artikel von Mirror Co. UK, ein Artikel vom 13. Mai 2016. also das war auch schon mal komisch, ja. Also plötzlich sagt eine Insiderquelle, ja, sie werden alles tun, dass Russland nicht gewinnt.
Gewinnt. Es geht nicht mehr um die Musik.
Ja, also das geht dann nicht mehr um die Musik. Und das Interessante war, dass sie auch heuer zum ersten Mal das Abstimmungssystem geändert haben. Also das Wahlsystem geändert haben. Früher wurden noch alle Punkte irgendwie anders zusammengerechnet. Heuer ist es so, dass die Publikumswahl und die Jurywahl getrennt dargestellt werden und die Jurywahl dazu gezählt wird zur Publikumswahl. Und die Sache ist die, dass die Publikumswahl Russland zum Gewinner machte.
Also und zwar sogar der Russland der Gewinner gewesen. Dieses Jahr aber nicht durch dieses neue System.
Nee, ja, sozusagen. So ähnlich, ja. Und das Interessante ist auch, dass die ukrainische Bevölkerung, das heißt die Publikumsstimmen von der Ukraine ebenfalls Russland zum Gewinner gemacht haben. Was ja auch komisch ist, ja.
Das ist interessant.
Wenn man es nach dem Bild von unseren Medien betrachtet. Und dann kamen aber noch die Juryvoten dazu und die haben alles umgekippt. Und zwar die ukrainische Jury hat Russland 0 Punkte gegeben und Ukraine gewann dann wegen der Jury. Das heißt, was wir hier sehen ist, dass Wahlen, auch wenn sie wenn die Bevölkerung teilnimmt bei einer Wahl, immer auf gewisse Weise manipuliert werden kann. Und zwar nicht die Wahl, nicht die Stimmen selbst, sondern indem man das Wahlsystem so aufsetzt, dass man dann zum Schluss noch eine Spielmöglichkeit hat und das ein bisschen anpassen kann, justieren kann.
Aber das ist schon bezeichnend, dass bei so einem Song Contest bestimmte Kräfte nicht wollen, dass Russland gewinnt. Das ist doch eigentlich nur ein Song Contest, ne?
Ja, aber es ist so, dass eben Amerika dabei war zum ersten Mal live und es musste das Signal gesendet werden, dass Russland nicht unbedingt, also nur eine Seitenrolle spielt in Europa. Europa soll die USA lieben und nicht Russland. Also es ist wirklich kindisch, wenn man sich das ganze Bild so anschaut. Total kindisch. Ja. Aber das Signal musste so gesendet werden. Also man kann jetzt nicht, und das würde auch heißen, hätte Russland gewonnen, wäre nächstes Jahr der Song Contest auch in Russland. Das sind so die Regeln. Ja, also der Gewinner kann dann den nächsten Song Contest veranstalten. Und das wäre doppelt dumm gewesen für diejenigen, die Politik machen, also Russland rauszuhalten.
Das wird alles politisiert, sei es als FIFA, sei es irgendwie die Olympischen Spiele in Sochi, glaube ich, überall. Da wird Politik betrieben, wo eigentlich natürlich das andere Sport oder Musik im Vordergrund steht.
Ja.
Stehen sie, die nutzen also die Massenkanäle, nutzen die.
Ja.
Die Kanäle, die meisten Leute erreichen,
da muss die Propaganda
da muss die Propaganda durchgehalten werden. Das ist
ja. Also es ist natürlich.
Ja.
Geht schon, Entschuldigung.
Gab es dazu eigentlich irgendeine Reaktion aus Russland? Da habe ich jetzt nichts mitbekommen gehabt.
Von Russland habe ich nichts gehört, aber es gibt eine Bewegung, eine Petition, um das Ergebnis neu anzuschauen.
Ja.
Und die haben schon Tausende von Stimmen gesammelt. Da war ein Artikel auf Sotnet auch.
Mhm. Ja, aber die Organisation hat inzwischen bekannt gegeben, dass sie diese Stimmen nicht anerkennen werden wird. Also
ja, war nichts anderes zu erwarten.
Ja.
Ist natürlich der geschichtliche Hintergrund schon ein bisschen zweideutig, 1944, weil ja diese Krim-Tataren, diese Bevölkerungsgruppe deportiert wurden von Stalin. Die andere Seite sagt, ja, sie haben dem Nazi-Deutschland geholfen bei ihrer Belagerung. Aber dann 1944 hat auch Stalin die Krim befreit vom Nazi-Regime. Das heißt, es ist ein bisschen schwammig, was genau passiert ist damals. Aber trotzdem, heute sollte niemand mehr wirklich böse sein oder persönlich böse sein auf jemanden, weil von 1944 lebt heute eh keiner mehr.
Ja.
Und dass man da ein bisschen vielleicht sich in Vergebung übt, das ist ja, könnte man erwarten, aber es passiert halt leider nicht. Auf alle Fälle wurde es ausgenutzt.
Das ist ja auch die Frage, ist, wie weit sollte man denn in die Vergangenheit zurückgehen und da sich Schuldgefühle einreden lassen und sich an die Vergangenheit klammern und sagen, damals ist dies und jenes passiert, deshalb dürfen wir heute mit diesen und jenen Leuten nicht mehr reden. Also sollte man vielleicht sagen, okay, ich bin ein Kind der 80er oder der 90er und ich habe so ein politisches Bild, ich möchte mit Russland zusammenarbeiten. Weil die Menschen, die da heute leben, die haben doch hier vor 80 Jahren, die leben alle nicht mehr. Ne? Das ist so ein ganz anderes Bild.
So werden über Generationen Feindbilder mit sich rumgetragen und weiter generiert.
Ja. Also ich hab im Zweiten Weltkrieg persönlich nichts zu tun. Ich habe auch mit den...
Das haben die meisten Deutschen nicht.
Ja. Ich habe mit den Russen kein böses Blut. Wir haben einen russischen Freund.
Ja.
Der hört auch gerade zu, hoffentlich. Und also ich habe da nichts. Ich würde auch gerne mal nach Russland reisen. Ich arbeite da auch gerne. Das ist sehr schön. Das ist vor allem wesentlich ruhigeres Arbeiten, muss man sagen. Die Leute da drüben, viel relaxter als hier. Und die Mentalität, die gefällt mir viel lieber. Also die steht mir auch persönlich viel näher als die amerikanische. Mit diesem Turbokapitalismus und du musst
immer schneller,
immer mehr, drei Jobs auch haben, damit du leben kannst. Und so, also das liegt mir persönlich nicht. Also
wir sind ja auch auf dem gleichen Kontinent, wenn man die Landkarte hernimmt. Ja. Es ist ja zwei Flugstunden von Berlin ist Moskau. Also es ist wirklich, wir sind ein Kontinent, aber trotzdem wird hier eine Trennung gemacht. Und das ist immer ein Zeichen für die Absicht dahinter. Also dieses Teile und Herrsche, das ja schon im Römischen Reich so aufgekommen ist und auch total funktioniert. Ja. Aber das ist immer ein Zeichen, dass eine Absicht dahinter irgendwie offenbart.
Also selber hatten ja auch diese Gladio-Armeen verfolgt, ja, diese Politik der Spannung, bewusst Bevölkerung zu zeigen. Genau.
Norman, du wolltest noch was mitbringen?
Ach nee, ich habe gerade überlegt, es fand ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland eine ziemlich leise, aber eine gründliche Reinigung statt. Vor allem in der Kunst- und Literaturszene. Da gab es den Begriff der belastete Künstler. Also es war nicht nur damals der Adolf, wo gesagt hatte, entartete Kunst, das muss weg. Das entspricht nicht unserer Kultur. Das gab es auch damals nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Amerikaner den Begriff belastete Kunst, belastete Künstler geprägt hat und die ganzen Leute, die ihnen nicht gepasst haben, aus der Kunstszene und aus der Literaturszene entfernt hat und hat extra junge Künstler aus Amerika eingeflogen und hat die damals, das nannte sich die Amerika-Häuser, hat die präsentiert und hat die in die deutschen Kunstszene und die Literaturszene eingeführt und hat die bezahlt, dass sie ihre Kultur den Deutschen näher bringen, also quasi von jung auf, die junge Generation direkt damit in Kontakt zu bringen und auch gar nicht die russischen Werte hier reinzulassen, weil das Hauptziel war ja der Kalte Krieg und alles, was gegen Russland ging, also die Meinungen, die Bücher, die geschrieben wurden, die Nachrichten, die gedruckt wurden, alles von den Leuten, die sich ganz offen gegen Russland gestellt haben, die wurden mit Geld, also da sind Millionen geflossen, die haben gesagt, ich brauche jetzt mal schnell ein Redaktionsbüro, ich habe aber kein Geld. Ja, okay, dann bist du zu einem genannten Jay Lovestone, hieß er damals, das war der Kopf der CIA-Operation in Deutschland. Der hat mit Geldern um sich geschmissen und hat die Leute finanziert, wo es nur ging.
Um die Kunst zu beeinflussen in Richtung alles. Amerika.
Ja, also das Kunst, was man da noch? Ja, vor allem die Gewerkschaften, ne, die haben alle DGB-Spitzen, die haben wir alle auf die Gehaltsliste gehabt. Und die haben die alle komplett finanziert.
Das ist wahrscheinlich Musik, immer noch so.
Musik auch, genau, eben drum, ja.
Also. Ja, auch unsere heutige Kultur und Musik ist ja völlig USA-zentrisch. Also, die Sprache der Musik ist Englisch.
Genau, das ist das Kind von damals, was wir heute haben. Das ist, was aus dem geworden ist.
Ja, also die USA und die Mächte dahinter damit meine ich jetzt nicht einmal die sichtbare Regierung, aber die Interessen, die dahinter stehen, Wirtschaft, Kultur und so weiter, die schaffen es sehr gut, sich auszubreiten. Also Russland ist ja das eine Beispiel, was Sie genannt haben, hier im Osten, aber auch in Südamerika. Ich glaube, da war was mit Brasilien vor kurzem, gell, und Venezuela. Sollen wir das auch kurz ansprechen?
Ja. Ja, da geht es ja vor allen Dingen darum, all die Länder, jetzt ganz platitüde ausgedrückt, platt zu machen, die sich halt gegen Amerika stellen. Und ja. Jetzt im Fall Venezuela.
Brasilien,
Venezuela, Argentinien, eigentlich die ganze Palette von Ländern, die sich unter den USA befinden, müssen natürlich den USA folgen.
Naja, was ja ganz wichtig ist, ist ja, dass es hier auch um die BRICS-Länder geht. Ne? Mhm. Also wir haben ja das ganz aktuelle Beispiel mit Rousseff, Dilma Rousseff, die Präsidentin von Brasilien, die jetzt einfach mal suspendiert wurde. Und jetzt wurde dort ein sogenannter Interimspräsident eingesetzt. Der hieß Michel... jetzt habe ich den
Thema?
Namen vergessen. Ja, genau, Thema. Und da kam dann auch eine Meldung raus auf SOT, dass er ein US-Agent ist, der praktisch die US-Regierung informiert hat über eben diese, wie die Massenmedien das nennen, linkspopulistische Regierung in Brasilien. Und wenn Dilma Rousseff natürlich weg ist, die fangen ja schon an, jetzt das Land völlig umzustrukturieren nach US-Vorstellungen. Ja, dass da die ganzen multinationalen Konzerne wieder reinkommen, dass natürlich das Endziel bestimmt ist, dass BRICS nicht möglich ist mit Brasilien. Und BRICS stellt ja mit Russland, China und den anderen Ländern stellt ja das ein ganz wichtiges Gegengewicht dar zu den USA. Ja, also
ich würde sagen sogar eine der größten Bedrohungen, weil BRICS ist ja auch ein Wirtschaftszusammenschluss und die USA funktioniert nur deshalb wegen dem Petrodollar, der ja immer noch funktioniert. Wenn aber plötzlich, das ist, war alternativlos. Und mit BRICS gibt es plötzlich neue Banken, ihre eigenen, sogar goldgestützten Banken. Ja. Und das, also wenn die Wirtschaft von der USA zugrunde geht, dann ist es mit der USA gleichzeitig zu Ende. Und daher BRICS muss auf alle Fälle entkräftet werden. Und da passt es natürlich schon hinein, dass plötzlich die demokratisch gewählte Präsidentin von Brasilien plötzlich entfernt wird mit einem Putsch fast, ja?
Sie selbst sagt es ja auch, dass es ein Staatsstreich war.
Weil Staatsstreich.
Es gibt ja, das ist ja genau, dass es gibt irgendwelche Vorwürfe, dass sie irgendwelche illegalen Aktivitäten sich zu Schulden kommen lassen hat, was überhaupt gar keinen Halt, also was praktisch keine reale Grundlage hat. Und derjenige, der jetzt für sie eingesetzt wurde, der neue Präsident, der hat eigentlich ein Verbot für die nächsten 9 Jahre, dass er kein politisches Amt bekleiden darf, weil er ganz viele illegale Aktivitäten
selbst durchgeführt hat.
Und jetzt soll er Präsident werden.
Ja.
Ja, also was sie der Präsidentin angekrittelt haben, war, dass sie nicht genau finanzielle Regulationen eingehalten hat. Aber diejenigen, die sie angeklagt haben, haben das Gleiche. Also der Thema, den du erwähnt hast, wird untersucht wegen der Verletzung von Wahlgeldern. Und hat auch eine sehr geringe Popularitätsrate von nur 2% in der Bevölkerung.
Genau, ja. Also das heißt...
Und außerdem, außerdem wollte er den IMF, den International Monetary Fund, hineinbringen nach Brasilien. Das heißt, es riecht sehr stark nach einer kontrollierten Sache.
Ja. Also wenn es so weitergeht, gibt es nicht mehr viele Länder unter den USA, die gegen das Empire sind. Das Gleiche ist ja in Argentinien passiert, das Gleiche passiert gerade in Venezuela, wo der Präsident Maduro gerade den Ausnahmezustand ausgerufen hat und Soldaten auf die Straßen schickt, weil er offen sagt, dass die USA versucht, ihn und seine Regierung wegzuputschen. Also überall Krisenherde.
Und überall immer wieder das gleiche System. Es werden Regelsführer, informierende Gruppen und setzen halt dann, versuchen Präsidenten abzusetzen. Es gibt Demonstrationen. Und das dieselbe System findet man, glaube ich, in jedem anderen Land wieder, was halt irgendwie
immer die gleiche
demokratisiert Strategie werden soll. So wie es halt bezeichnet wird. Sei es halt Syrien, Iran. In Iran ist es zum Glück nicht gelungen, aber.
Ja, sie versuchen es natürlich immer noch, ja.
Ja, in Venezuela gab es ja den Hugo Chavez, der Präsident war. Und was offenbar passiert ist, dass alles, was Chavez erreicht hat, der hat ja versucht, auch die Schulbildung zu verbessern, das Einkommen zu erhöhen und so weiter. Also alles fast sozialdemokratische, sozialistische Ströme einzuerrichten. Wieder rückgängig gemacht, offenbar. Und es gibt eine ganz große Krise in Venezuela im Moment. Ja. Und das Komische ist, man hört auch nichts oder sehr wenig davon in unseren Medien.
Ja.
Dass Inflation wird geschätzt auf für nächstes Jahr geplant auf 7.000%. Im Moment werden die Bevölkerung hungert.
Ja.
Ja, also es gibt Berichte, dass Hunde geschossen werden zur Ernährung. Weil alle Geschäfte schon praktisch ausgeräumt und ausgeräumt sind. Ja. Also es schaut ganz, ganz schlecht aus in Venezuela im Moment.
Auch was ganz Interessantes, kurz vor Ende der Amtszeit von Hugo Chavez gab es ein Programm zur Instandsetzung der Trinkwasserspeicher in Venezuela. Ne?
Mhm.
Es gab viele, viele große Baustellen, um die Trinkwasserreserven aufzufüllen.
Mhm.
Und Die wurden eben durch die schlechte Wirtschaft, die konnten sie nicht fertigstellen. Und er hat ein Programm ausgerufen, um die zu sanieren.
Hm.
Und nachdem er aus dem Amt geflogen ist, wurde das alles eingestellt.
Hm.
Das heißt, die verrotten jetzt immer noch weiter.
Ja.
Und die ganzen Trinkwasserspeicher, die liegen da jetzt brach.
Hm. Ja. Chavez hat die Armutsrate von ca. 50% im Jahr 2002 zu 30% verringert. Ja, und hat auch die geringste Einkommensdiversität gehabt in ganz Lateinamerika. Obwohl es ein sehr reiches Land ist. Ich glaube, die haben sehr viel Ölvorkommen dort.
Mhm. Mhm. Der Venezuela, der Hafen, ist ja einer der größten Ölhäfen der Welt, ne?
Mhm.
Ja.
Also wir sollten uns anschauen, was da noch mit Venezuela passiert in den nächsten Wochen.
Ja,
auf jeden Fall.
Ja, in Frankreich, was man auch nicht gehört hat in den letzten Wochen, hat die Regierung ohne das Parlament eine konstitutionelle Änderung durchgepeitscht, ohne das Parlament. Es gibt so eine Ausnahmeregelung. Und was kommt, ist Verschlechterungen im Arbeitsrecht.
Das ist doch das, wo jetzt die ganzen Demonstrationen waren, oder?
Ja.
Ja, bis zu 50.000 Leute, ganz speziell in Paris, wo die Polizei auch mit Tränengas und also nicht tödliche Waffen halt die Demonstranten kontrollieren möchte.
Mhm.
Und das geht noch immer so. Also das ist ja schon seit circa einer Woche, zwei Wochen ist das Ganze. Und das ist auch interessant, weil Frankreich ein sehr gutes Arbeitsrecht hat, also mit den meisten Rechten für die Angestellten, wo zum Beispiel ein Angestellter nicht entlassen werden kann. Ja, in den meisten Fällen.
Mhm.
Das ist sehr fortschrittlich und sehr gut für die Arbeiter, natürlich schlecht für die Firmen, weil in unserem flüchtigen wirtschaftlichen System auf der ganzen Welt wird das einfach nicht mehr rentabel, wenn man seine Leute behalten muss. Und deswegen wird Frankreich jetzt angeglichen mit dem Rest von Europa, wo der Arbeitgeber jederzeit jemanden entlassen kann.
Das ist,
also es wird überall in Europa wieder im Moment gefeilt.
Ja, es erzeugt wieder Unsicherheit und macht natürlich auch die Menschen nervös, weil es ja keine Arbeit gibt. Und Arbeit ist halt wichtig, um Geld zu haben und um sich halt seine eigenen Grundbedürfnisse halt anschaffen zu können. Sei es das einfachste Essen, Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Ja. Und damit sind da wieder Ängste da, um ja, Bevölkerung bewusst noch zu lenken, zu unterdrücken und ja, zu steuern zu können wahrscheinlich.
Ja, aber man sieht wieder, wenn eine Entscheidung nicht auf dem normalen Weg durchgesetzt werden kann, setzt man sich einfach über die normalen Wege hinweg. Und das ist offenbar möglich. Es ist wirklich sehr überraschend, dass es funktioniert.
Funktioniert es nicht auch bei uns so? Wenn die einfach mal sagen, wir müssen jetzt mal das Grundgesetz ändern, obwohl man es eigentlich nicht ändern darf. Nun, das ist doch schon ein paar Mal passiert die letzten Jahre.
Ja, sie versuchen es immer wieder, ja.
Also zumindest jetzt kein Beispiel, kommt mir jetzt nicht in den Kopf.
Ah, das hätte ich mir mal aufschreiben müssen.
Aber ja, gibt es garantiert irgendwelche Sachen, irgendwelche. Ich glaube, wenn es mal ein bisschen ruhig ist, war es nicht wegen diesem Fracking. Ja. Dass sie da irgendwas durchsetzen. Dass
die Massen abgelenkt werden.
Ja, ich glaube, das war zur Weltmeisterschaft im Fußball.
Und dann wird man schnell das Gesetz durchgeboxt.
Ja, was gibt es sonst noch in der Welt? Ist es vielleicht so, dass Mutter Natur auch ein bisschen den Zustand, den politischen Zustand widerspiegelt?
Sieht sehr stark danach aus, ja.
Ja.
Was halt, was halt sehr auffällt, vor allen Dingen in den letzten Wochen, ist halt die Vulkan- und Erdbebenaktivität, besonders halt auch entlang des pazifischen Feuerrings. Also es brodelt und bebt wirklich fast überall. Und das ist schon ja, ziemlich erstaunlich. Also als ob da auch innerhalb der Erde oder mit der Erde auch etwas passiert. Und das ist halt nur ein Faktor, die ganzen Stürme und auch atmosphärischen Veränderungen, wenn man so sagen will, wurden jetzt, glaube ich, auch letztes Mal Wolken über Bremen aufgenommen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, oder über Russland, das komische Formationen auftauchen. Und ja, also überall auf der Welt passiert halt etwas. Und das Wetter ist halt ein Faktor, der nie berechnet werden kann. Auch nicht von den Mächten halt an der Macht.
Ja, bei uns auf SOTNET, vielleicht sollte ich es kurz erwähnen, wir wollen ja auch was wir nennen die Erdveränderungen, den politischen und sozialen Entwicklungen gegenüberstellen. Mhm. Also wir nennen es Erdveränderungen, weil das, was im Moment das Wetter macht, so groß ist, also nicht nur normaler Regen oder normales Wetter, alles geht in Extreme in den letzten Jahren. Ja. Und das stellen wir gegenüber und schauen, ob es stimmt, dass es da eine Korrelation gibt. Und wir haben für unsere Leser eine eigene Kategorie, die heißt Erdveränderungen, wo wir solche Dinge sammeln. Und ja, ich glaube, sollen wir die Liste durchgehen von letzter Woche?
Ja, das wäre super.
Und was es dann auch immer jeden Monat gibt, ist eine Zusammenfassung, die halt genau diese Erdveränderung weltweit zusammenfasst. Und jetzt nicht nur jetzt aus von der deutschen Redaktion aus, sondern von allen Redaktionen zusammengegriffen.
Ja, weltweit.
Und es wird halt tatsächlich immer extremer. Es gibt auch, glaube ich, einen Artikel, der ist leider noch nicht veröffentlicht auf dem deutschen Sort, dass halt die Stürme wirklich ansteigen und auch die Versicherungszahlungen immer größer werden pro Jahr. Also es wird eigentlich immer schlimmer, wenn man das so sagen kann.
Ja, ich weiß nicht, was die Versicherungen machen werden mit den ganzen Hagel- und Sturmschäden. Ja. Auch ganz komisch, hier ist ein Artikel. Bangladesch im Negativrekord. Insgesamt 59 Menschen durch Blitzschläge gestorben.
Innerhalb von kurzer Zeit, ja.
Innerhalb von 2 Tagen oder so.
Das ist schon.
Binnen drei Tagen,
innerhalb kurzer Zeit.
Ich glaube, zuerst haben sie berichtet, dass es um 100 Leute waren, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Dann war das was anderes.
Es waren halt, glaube ich, 11 auf einem Fußballspielplatz und dann kamen immer mehr im Land dazu. Dass dort wieder welche, weil viele halt auch gearbeitet haben und halt immer weniger Menschen Schutz aufsuchen. Und das ist dann zwischen.
Da gab es 11 Tote auf einmal auf dem Fußballfeld.
Also so wie ich mich erinnere. Ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber schon Wahnsinn.
Gibt es in Österreich gab es noch einen Mini-Tornado, der über das Waldviertel zog. Da gibt es ein Video auf unserer Webseite. ist wirklich nur ein paar Sekunden, wo eine sehr große, auch Windhose wird das bezeichnet, herunterkommt. Ja, ich habe sehr lange Zeit in Österreich gelebt und ich habe sowas Ähnliches noch nie gehört, ja, geschweige denn gesehen. Also das ist schon komisch, dass plötzlich ein Tunnel entsteht.
Ich glaube, in Deutschland gab es da, also ist jetzt nicht aktuell, im letzten Jahr auch einige Tornado-Phänomene und die auch ziemlich viel Schaden angerichtet haben, wo man halt auch immer sagt, es ist selten, aber irgendwie kommt das, was immer selten sein soll, auf einmal alles vor.
Auf einmal ist alles normal.
Ja.
Das wird normalisiert.
Das Seltene wird normal.
Starke Stürme gab es ja immer schon, aber dass ein Sturm mit einem Tunnel, also so einer Wasserhose, einem wirbelnden Phänomen einhergeht, das ist schon eher selten, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Und nicht zu vergessen die ganzen Erdfälle, die sich überall auf der Welt öffnen.
Die Erde öffnet sich.
Genau. Das gibt es ja auch noch nicht. Seit wann gibt es das eigentlich?
Ich glaube, vor 2004, 2003 hat man fast nichts von dem Phänomen gehört und seitdem steigt es an.
Ja, steigt überall immer
auf der Welt. Ne?
Riesige Erdfälle, die sich auf einmal öffnen. Häuser, Autos,
alles verschlucken.
Alles verschlucken.
Das war wirklich früher noch ganz selten, dass überhaupt Menschen davon betroffen wurden, dass Menschen darin verschwunden sind. Was heutzutage auch fast Normalität wird, dass einfach Autos verschwinden und halt auch Menschen darunter sterben, einfach, weil sie in so ein Loch verschwinden.
Und teilweise sind diese Erdlöcher oder auch ziemlich groß, ne? Gerade in, ich weiß nicht, wo das war, ich glaube, in Argentinien hat sich mitten in der Stadt das ein Riesenloch aufgetan, ich glaube 100 Meter
tief. Ziemlich lang her. Ich weiß jetzt leider nicht die Jahreszahl, aber es gibt ja diese, gerade in Südamerika, diese Riesenerdfälle, die mitten in der Stadt sind und riesig groß.
Ja, dann der Ätna hat, Entschuldigung, ich wollte nur das Nächste sagen. Der Ätna hat wieder einen Ausbruch gehabt vor zwei Tagen.
Ja. Genau, da steht halt momentan noch nicht fest, ist es jetzt wirklich nur ein Einmalphänomen gewesen oder gibt sich daraus eine Serie? Also ist ja momentan noch ungewiss.
Der bricht ja regelmäßig aus, aber in der Häufigkeit wie in den letzten Jahren weiß ich nicht, ob das die Regel ist.
Aber man kann es halt wirklich symbolisch sehen, die Erde podelt. Also zum einen podelt die Gesellschaft und zum anderen halt auch. Die Erde ist natürlich ziemlich einfach, aber irgendwie hängt es da doch zusammen.
Ja. Und was wir ganz viel auch sehen, ist Regen, Regen, Regen und Fluten.
Ja. Kommt sehr häufig vor.
Beispiel Sri Lanka, die schwersten Unwetter seit Jahren, seit 24 Jahren. Es sind 400.000 Menschen auf der Flucht. Das sind sehr viele Menschen.
Und es trifft halt natürlich dann auch wieder vor allen Dingen die ärmeren Länder, die so schon kaum was haben und dann bricht halt durch so ein Wetterphänomen noch mehr ein. Die Frage ist natürlich, wenn sowas verstärkt in Europa auftritt, wie könnten wir uns da überhaupt helfen?
Und vor allem im Winter. Wenn diese Regenmenge als Schnee runterkommen sollte.
Aber ich glaube, das Phänomen ist trotzdem jetzt nicht nur auf ärmere Länder bezogen, sondern es ist wirklich weltweit. Das wird immer extremer wird.
Ja, ich habe das bei uns auch die letzten Jahre mal beobachtet. Speziell in den Wintermonaten, wo es jetzt nicht unbedingt so kalt war, gab's ein bisschen Schnee. Danach wurde es warm, also Plusgrade, und dann kam richtig Regen runter. Da ist wirklich richtig geregnet. Und wenn es nur einen Tag vorher passiert wäre, was da an Schneemassen runtergekommen wäre, das ist mittlerweile schon so oft passiert, dass ich mich frage, okay, was passiert, wenn wir wirklich mal Pech haben und wir haben eine lange Kälteperiode und diese ganzen Regenmassen, die man hier immer mal gesehen hat, kommt als Schnee runter. Also dann liegt hier alles, dann ist hier alles still. Ne?
Ja, ein wichtiger Punkt ist auch, was das Buch gibt es ja nicht auf Deutsch, von Pierre Lescaton, das wird richtig ausgesprochen.
Ja.
Das ist von einem französischen Redakteur. Er hat dann ein Buch geschrieben, Erdveränderung und die Mensch-Kosmos-Verbindung, was wir momentan halt übersetzen, wo es halt genau um solche Phänomene geht. Und dann halt der Zusammenhang zwischen Mensch und Natur. Und Tatsache ist, dass die Natur halt früher schon sich genauso verhalten hat, wenn die politische Führung durchdreht. Jetzt ganz einfach gesprochen, dreht halt auch das Wetter durch. Und es ist halt wie so ein Zyklus.
Ja.
Was ich immer wieder.
Also, das klingt fast so, wie wenn man seine eigene Realität erschafft, aber nur nicht so, wie die Leute das halt verstehen, üblicherweise.
Ja. Da gab es doch, in den Geschichtsbüchern steht doch drin, der Winter, wie Deutschland Russland angegriffen hat und die nach Stalingrad marschiert sind, minus 40 Grad.
Ja.
Und das war gerade in diesem Winter, wo dieses Riesenschlachten stattgefunden hat.
Mhm.
Und gerade da dreht das Wetter richtig durch.
Ja.
Das ist doch interessant. Ne?
Das ist höchst interessant, ja.
Es gibt auch ganz berühmte Beispiele in der römischen Geschichte, wo eine Sichtung von einem fallenden Meteoriten oder was man halt, ja, was man als solchen bezeichnen kann, auch ganze Kämpfe entschieden hat.
Mhm.
Früher haben die Leute auch natürlich das als göttliche Zeichen interpretiert, wenn ein Meteorit also hell aufleuchtet im Himmel und dann entsprechend auch die Geschichte verändert haben, indem sie andere Entscheidungen getroffen haben.
Mhm.
Zum Beispiel, dass sie ein Ja oder ein Nein-Zeichen interpretiert haben.
Mhm.
Also auch ganz entscheidende Schlachten. Also ich weiß jetzt nicht die Details, weil das nicht mein Fachgebiet ist, aber ich erinnere mich daran.
Mhm.
Und ja, also Natur spielt schon mit. Es sind nicht nur die Menschen. Also es ist ein bisschen egoistisch zu glauben, dass nur die Menschen alles machen.
Mhm. Ja.
Also dort draußen scheint sich was zu verändern und gleichzeitig in der Gesellschaft auch, und das scheint sich miteinander zu verbinden und rückzukoppeln.
Mhm. Irgendwie ein Informationssystem, um das zu sagen.
Ja. So, gut. Ja, es gibt auch den Spruch, wie oben so unten oder wie unten so oben, den man in der Literatur oft liest, und das macht dann schon Sinn. Ja? Also wenn Menschen unsicherer und instabiler werden, dann ja, könnte es so sein, dass auch die Natur so wird.
Mhm.
Und wir wollen das eben schauen, ob das wirklich so stimmt. Und deswegen posten wir alle diese Artikel auf SOTNET.
Genau.
Ja.
Also ich bin mit meiner Liste durch von den Erdveränderungen.
Okay.
Wir für heute auch.
Ja. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass die Erdveränderungen auf der englischen SOT-Seite wesentlich umfangreicher sind. Also das, wenn die deutschen Leser sehen, bei uns gibt es nicht unbedingt so viel hin und wieder.
Mhm.
Aber es gibt natürlich wesentlich mehr, die bei uns nicht landen.
Ja.
Und die englische Seite, die hat wirklich sehr viel. Und da kann man sich auch einen Überblick verschaffen, und das ist wesentlich interessanter.
Und selbst auf der englischen Seite ist das natürlich nur ein Bruchteil von dem, was wir überhaupt erfassen können mit unserem Netzwerk.
Ja. Okay. Also ich würde sagen, ja, wir sind mit unserem Thema durch, und ich würde sagen, nicht die Russen kommen, sondern eher die NATO und die Erdveränderung.
Die sind schon da.
Die sind schon da. Und sehr bedrohlich.
Genau.
Und wir kommen auch wieder.
Wir kommen auch wieder. Wir versuchen das regelmäßig zu machen. Hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab, aber versuchen es jede Woche, alle zwei Wochen. Aber ihr findet dann immer die Informationen dazu. Wenn dieser Countdown wieder läuft, dann wisst ihr, okay, es kommt wieder eine deutsche Show. Und ihr könnt die Sachen auch immer dann noch als MP3 herunterladen und ja, auf euren Telefon anhören, was auch immer.
Ja.
Genau. Okay, würde ich sagen.
Erstmal vielen Dank an die Zuhörer.
Ja.
Dankeschön.
Ja. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, dankeschön.
Genau.
Gut. Wir sehen uns wieder.
Ja, genau. Machen wir. Gut, dann tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ciao.